She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen. Welcome back zu einer neuen She Happens-Folge. Jetzt haben wir doch eine längere Auszeit gemacht, als ich glaube, viele von euch gerechnet hätten. Ich glaube, auch wir selbst. Und jeder, der uns jetzt schon länger hört, weiß, dass ich eigentlich euch immer begrüße, indem ich sage, und mir zugeschaltet aus München ist Moritz Batscheider. Aber heute sitzt er mir seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder gegenüber. Hallo Moritz.
Hallo, hallo.
Und hallo Finzi.
Hi.
Das müssen wir vielleicht gleich vorneweg sagen. Das große Spezial, es hat sehr lange gedauert.
Ja.
Und man mag es vielleicht gar nicht glauben, nachdem ihr ja so nach einem Dreamteam klingt, ihr zwei. Aber die Coco und der Finzi haben sich das erste Mal vor wahrscheinlich knappen 10 Minuten, als wir hier zur Tür reinkamen, das erste Mal gesehen.
Ja, stimmt.
Ja, ist echt komisch. Schon so viel miteinander gesprochen, aber noch nie gesehen.
Ja, vor allem, ich glaube, also für die Leute, die uns jetzt noch nicht so lange hören, unser Podcast gibt es ja jetzt doch schon seit September.
Ja.
Und wir haben ja echt noch nie zu dritt an einem Ort aufgenommen.
Nee, wir zwei haben am selben Ort schon aufgenommen.
Aber auch nicht so oft.
Zu den Trailer und ja. Die erste Folge.
Ja.
Und wir haben 2 oder 3 Mal zusammen aufgenommen hier in Oberstdorf. Aber das ist eine absolute Premiere.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Wo sind wir denn? Wir sitzen, Finzi, in deinem Wohnzimmer. Du hast nämlich die Corona-Zeit genutzt, um, kann man endlich sagen, ich weiß nicht, aber daheim auszuziehen.
Ja, ich habe es jetzt doch noch geschafft, aus dem Hotel Mama rauszukommen. war eine schöne Zeit, aber jetzt wird es doch mal... Ja, wird langsam Zeit, dann mal auszuziehen und jetzt eine eigene Wohnung in Oberstdorf. Nicht so weit weg von daheim, also kann jemand mal wieder durchkommen zur Mama.
Die sichere Bank, Mamas Kühlschrank ist nur in Reichweite.
Ja, so ist es.
Und wie lebt sich so? Wir sehen schon, also die PlayStation ist mittlerweile eingetroffen, essentiell.
Ja, endlich habe ich es auch geschafft, mir die neueste Generation zu holen und klar, da wird schon die ein oder andere Stunde mal abends verbracht.
Was zockst du eigentlich so? Also, dass du im FIFA ganz gut bist, weiß ich noch.
Ja, also FIFA habe ich sehr, sehr lange zu viel gespielt. Jetzt nicht mehr so viel, aber ja, jetzt ist so ausgeglichen FIFA und Warzone.
I see. Also,
für alle Nerds.
Mit den Menschen quasi. Aber Warzone
bin ich eher raus.
Bin eher der Nintendo-Typ. Aber hey, du hast schon gesagt, Coco, es ist sehr lange her, dass wir auch miteinander gesprochen haben überhaupt. Was geht denn bei euch überhaupt so? Coco, was hast du so die letzten Monate gemacht? Eistonne. 3 Monate Eistonne nach.
Safe.
Der anstrengende Sau.
Nee, also bei mir war jetzt eigentlich gar nicht so viel spannend. Ich meine, mit Corona ist jetzt auch nicht so viel los momentan. Aber ich hatte ja dann noch Semesterferien eigentlich, nachdem bei uns dann Ende war. War ich dann eine ziemlich lange Zeit zu Hause bei meinen Eltern in Mainz. Bin jetzt aber schon seit 1,5 Monaten wieder in Garmisch. Mach ein paar coole Bergtouren, bisschen Rennradeln gehen. Ja.
Nice, nice. Und bei dir, die Offseason war kurz.
Ja, die war wirklich sehr, sehr kurz. Nach dem letzten Weltcup hatten wir, glaube ich, nur 3 Wochen frei und dann Ende April hat man dann schon den ersten Lehrgang. Dieses Jahr sind wir wirklich sehr, sehr früh dran, aber bis jetzt kann ich auch nicht klagen. Wir sind zwar viel unterwegs, alle 2 Wochen geht es eigentlich dann schon wieder auf die Lehrgänge. Aber ja, die Zeit dazwischen nutze ich gut. Hier daheim ist ja auch herrlich.
Aber die Offseason hast du ja auch gut genutzt. Warst ja auch noch sau viel beim Langlaufen, hat man gesehen.
Ja, ja klar. Also ich habe den Schnee auf jeden Fall noch genutzt. War noch ein paar Skitouren, ein bisschen Langlaufen. Habe alles das gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Und das war schön.
Aber es ist eh krass so. Also was ich jetzt so gehört und gesehen habe, es hat eh verhältnismäßig noch in der Höhe ziemlich viel Schnee, gell? Nach wie vor.
Ja, es hat extrem viel Schnee. Also das weiß ich nicht, ob es mal so viel Schnee noch hatte um die Zeit, die letzten Jahre sicher nicht. Und ja, deswegen konnte man eben auch nur lang die Bedingungen in den Bergen nutzen. Aber irgendwie, das Wetter hat dann auch nicht mehr so richtig mitgespielt. Es war dann einfach immer noch kalt und Regen. Da wäre ich schon lieber mal dann Ende April, Anfang Mai dann mal aufs Rennrad gestiegen.
Das glaube ich. Es war ein kalter Frühling, also es gab gar nicht so viel zu verpassen. Was ich mir die ganze Zeit dachte, Finzi, so dieser Moment, Saison ist vorbei und man denkt vielleicht drüber nach, so was war dieser Winter so, War das dieses Jahr anders im Vergleich zu den letzten Jahren? Aufgrund, wir haben so viel drüber gesprochen, müssen wir nicht ins Detail gehen, aber wie besonders die Saison war?
Ja, also im Vergleich zu letztem Jahr war es normaler, weil letztes Jahr war es wirklich extrem verrissen. Da sind wir, da war so, ja okay, jetzt ist der letzte Weltcup in Oslo und dann hat man da noch die, dann war das der erste Geister-Weltcup am Holmenkollen. Stimmt. Vor leeren Rängen. Und da stand man dann bei der Siegerehrung, da war ja das erste Mal auf dem Podest im Gesamtweltcup und das war eigentlich schon ein krasser Moment, aber man stand dann da und es war einfach kein Mensch da, außer die eigenen Teamkollegen noch. Und das war dann schon wirklich, wirklich sehr, sehr komisch. Aber dieses Jahr, ja, da war durch die Umstände, die waren, war es schon auch komisch, aber man war das jetzt schon so gewohnt mit den ganzen Hygienemaßnahmen. Aber wir konnten es dann schon noch unter den Voraussetzungen dann zusammenhocken und die Saison ausklingen lassen.
Das ist doch schön.
Aber was ich auch noch fragen wollte, wir haben ja in der letzten Folge mit Franzi Preuß darüber gesprochen, wie ihr die Offseason verbringt. Und da meintest du ja auch, dass du es eigentlich ganz cool findest, daheim zu sein, auch wenn man natürlich Corona-bedingt nicht in Urlaub fahren kann. Aber ist jetzt irgendwie der Urlaub in der Sonne abgegangen oder sowas?
Nee, eigentlich nicht. Durch das, dass ich auch mit dem Umzug beschäftigt war, ist mir jetzt nicht so abgegangen. Klar ist es cool, wenn man das Wetter gesehen hat, dass man dann mal rauskommen kann und irgendwo ins Warme fliegen kann. Das ist sicher, wäre cool gewesen, aber wir hatten dann einen Radlergang auf Lanzarote, da habe ich dann mehr oder weniger Urlaub gehabt.
Nice. Wie fährt sich das Rad auf Lanzarote?
Ja, also die Insel ist eigentlich echt ganz schön. Ich habe ein bisschen mehr totes Land erwartet. Also es gibt dann doch auch die ein oder andere grüne Ecke, aber ja, es war sehr, sehr, sehr windig. Deswegen war es sehr anstrengend. Das einzige Gute war, dass man nicht mehr irgendwie das Handy rausholen konnte oder so während dem Fahren. Da hat man immer beide Hände am Lenker gehabt. Aber ja, man musste sich konzentrieren, aber es hat natürlich trotzdem riesen Spaß gemacht.
Aber wenn wir gerade noch kurz vom Thema Mannschaft sind, weil da haben wir auch letzte Saison natürlich nicht, wir haben ja erst zum Start der Saison angefangen, aber noch gar nicht drüber gesprochen, wie läuft es eigentlich jetzt so am Ende einer Saison bei euch in der Mannschaft? Wird es überhaupt irgendwie so als Ganzes nochmal irgendwie besprochen, aufgearbeitet oder lässt man es einfach gut sein und sagt, okay, on to the next one?
Ja, das ist unterschiedlich. Wo ich dazukomme bin in die Weltcup-Mannschaft, da habe ich gefühlt, nach dem letzten Weltcup war es immer so, okay, fertig, jetzt geht jeder heim und jetzt dann treffen wir uns, wenn es wieder losgeht. Aber die letzten 2 Jahre haben wir es dann schon eher so gemacht, dass man, oder vor allem letztes Jahr, wo dann der Trainerwechsel war, da hat man sich dann gleich danach schon damit beschäftigt, auch wenn das dann später erst gekommen ist, dann, dass der Ronny aufgehört hat. Aber dieses Jahr war es eigentlich ein fließender Übergang. Also wir haben doch alle gesagt, wir haben jetzt schon 4 Lehrgänge, glaube ich, hinter uns. Und es ist jetzt Anfang Juni, da hatten wir schon Jahre, da haben wir gerade den ersten Lehrgang gehabt und ja, gefühlt haben wir wirklich, es gab gefühlt keine Pause mehr. Man hat sich klar danach zusammengehackt und die Saison Revue passieren lassen.
Aber was ist also das Fazit so in der Mannschaft? Also was sagt ihr so innerhalb der Mannschaft über die letzte Saison?
Ja, ich denke, es ist ja ein Individualsport und klar, bei mir war es sicher sehr gut mit dem zweiten Platz und ich glaube, es hat einfach, also es ist immer schwierig, das dann auf die ganze Mannschaft zu nehmen, wenn man sieht, dass manche hatten halt keine so gute Saison und manche haben vielleicht eine ganz gute Saison gehabt. Ich denke, für die Trainer ist es schon so, dass man gesehen hat, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, vor allem im Skispringen, aber es war noch nicht genug, also bisschen weiter muss man halt einfach noch springen und dass es dann reicht für ganz oben oder für die Medaillen bei der WM, da hat es halt einfach nicht sein wollen. Und das war eigentlich auch konkret auf mich umzumünzen, weil bei mir war es ja eigentlich echt eine überragende Saison. Bis auf die WM, da hat es halt nicht ganz so passt. Auch wenn ich eine Silbermedaille habe und das ist das Wichtigste, dass ich was mitgenommen habe für mich selber, aber klar habe ich mir da mehr erhofft und ich glaube, alle Beteiligten hätten sich da von mir vielleicht auch mehr erhofft.
Aber du jammerst dem jetzt nicht lang nach.
Bringt ja nichts.
So ist es.
So kennen wir dich. Aber dann lass uns doch vielleicht gar nicht mal so viel über die vergangene Saison sprechen. Ist ja jetzt doch schon eine Weile her. Wie läuft denn bei dir das Sommertraining bisher? Wir haben jetzt doch schon Mitte Juni.
Ja, bis jetzt läuft 1A. Ich bin gesund, habe bis jetzt alles trainieren können. Von dem her, das ist immer das Wichtigste. Letztes Jahr habe ich dann auch eine kleine Verletzung gehabt, deswegen konnte ich in ein paar Wochen nicht springen. Und bis jetzt, wie gesagt, gesund. Und ja, das Training läuft gut. Wie gesagt, wir haben jetzt schon eine Lehrgänge gehabt. Und deswegen, ja, alles im Plan.
So soll es doch sein. Du hast gesagt, wir wollen nicht mehr über die letzte Saison sprechen, aber ich möchte über eins sprechen, weil ich bin jetzt, seit der Winter vorbei ist, jetzt aktuell das zweite Mal erst wieder in Oberstdorf. Und wir haben ja auch viel, guck mal, wie wir telefoniert haben, über die Frage diskutiert oder überlegt, was können wir da vielleicht auch noch zu machen? Was bleibt denn vielleicht von dieser Weltmeisterschaft? Und das haben wir auch im Podcast schon angesprochen. Und wenn ich jetzt so durchs Dorf laufe, dann irgendwie, dann ist mir noch am einen Ort aufgefallen, und zwar bei einem Juwelier, die mit dem Uhrensponsor der WM halt noch so Plakate quasi im Schaufenster hatten. Aber wie geht's dir, findest du sonst? Also, weil mir kommt es halt so vor, und da wollen wir jetzt vielleicht auch gar nicht viel jammern oder so, weil die Umstände sind allen bewusst und so. Aber im Sinne von, okay, jetzt war die WM schon komisch, ist aber auch ganz schnell wieder weg. Und ich weiß, ich tue mir nach wie vor schwer, irgendwie einzuordnen, okay, was war das jetzt und was bleibt da davon? Also, über was spricht man in, weiß ich nicht, 5 oder 10 Jahren noch, wenn man bei der WM, über die WM 2021, außer halt, ja gut, da war Corona.
Mir ist eigentlich immer so gegangen, dass ich vor der WM gedacht habe, okay, da wird man sich in 10 Jahren dran erinnern, boah, da hat man eine WM, da war kein Zuschauer da. Aber jetzt geht es mir eher so, dass ich sage, es hat eigentlich, haben die meisten Leute schon verdrängt, man wird ganz selten darauf angesprochen. Es ist wirklich klar, die Leute, die dabei waren als Helfer oder als Trainer oder auch die Sportler, die erinnern sich dran, aber für die Außenstehenden oder speziell für die Oberstdorfer, die haben ja wirklich gar nichts davon mitbekommen und das ist halt extrem schade für das, dass es eigentlich ja, eine einmalige Chance im Leben wahrscheinlich war. Aber ja, letztens bin ich im Dorf irgendwann im Plakat vorbeigelaufen, das WM-Dorf Oberstdorf, und so WM-Dorf, da stellt man sich eine Stimmung vor, die gigantisch ist und wirklich, dass es halt, dass man den Flair bis jetzt nur spürt. Aber ja, wie gesagt, oder ich habe schon oft gesagt, den Umständen entsprechend haben sie es wirklich super hinbekommen, weil es war ja wirklich von Wetter her nicht ganz so optimal. Deswegen, ja, wenn man da jetzt schimpft, dann bringt es auch nichts. Aber gefühlt habe ich es schon verdrängt.
Aber kannst du gut verdrängen, weil eine Sache habe ich vergessen. Coco, dir muss es auch aufgefallen sein, wie du heute nach Oberstdorf reingefahren bist.
Ja, du meinst das Eingangsschild.
Ja, wie geht's dir damit, dass du jedes Mal, wenn du nach Oberstdorf reinfährst, riesig deine eigene Visage siehst?
Ja, da hat man mich jetzt schon öfters drauf angesprochen, aber ja, ich denke da eigentlich gar nicht so drauf. Mir fällt es gar nicht mehr so auf, sage ich mal.
Also müssen wir vielleicht dazu sagen, für alle, die nicht nach Oberstdorf reingefahren sind in den letzten Wochen, es hängt am ersten Kreisel ein großes Plakat mit dem Kadle, mit der Kata und mit dir drauf, und es wird gratuliert zum WM-Erfolg.
Ja, es ist wirklich eigentlich komisch, aber mir fällt es wirklich gar nicht mehr auf. Aber ich denke mir so, wenn man sieht, wie die Touristen uns jetzt wieder überfallen in Oberstdorf, das ist eigentlich doch eine ganz gute Werbung, fällt mir jetzt gerade so auf, wenn du mich drauf ansprichst.
Nochmal gucken, wie du dich vermarkten kannst die nächsten Jahre. Aber das ist was, das habe ich jetzt über meine Eltern und so halt natürlich am meisten oder auch sonst Freunde mitbekommen. Das ist, und du verbringst ja doch deutlich mehr Zeit hier als ich. Wie komisch ist das, nach so einem Dreivierteljahr Ghost Town Oberstdorf, was ich mit meinem Papa drüber gesprochen, was ja seit Generationen eigentlich keiner kennt, so wie an Weihnachten, dass an Weihnachten hier nicht die absolute Hölle los ist. Und jetzt auf einmal fallen sie wieder, die Touristen, ohne das jetzt abwerten zu meinen, wie die Heuschrecken über Oberstdorf her. Ist es sehr komisch oder geht es dir so, puh, endlich wieder Normalität?
Ja, auf der einen Seite ist natürlich für alle Beteiligten gut, dass sie wieder da sind.
Klar.
Und vor allem ist es ja, es ist wieder Leben im Ort. Wenn man über den Marktplatz radelt, also wenn ich jetzt vom Training nachmittags heimgeradelt bin, wo es noch eben Ghost Town war, da war es wirklich echt komisch. Da habe ich mir manchmal gedacht, es ist jetzt kein einziger anderer hier. Und jetzt ist es halt wieder so, dass man Slalom fahren muss mit dem Rad. Und auf der einen Seite ist es natürlich nicht so schön, dass man jetzt mit dem Auto wieder 3 Minuten länger braucht, bis man aus dem Ort rauskommt. Aber klar, es ist einfach wieder Leben im Ort. Und die meisten Leute hier leben von den Touristen. Und es ist ja auch ich bin ein großer Fan von Oberstdorf und ich glaube, daran sieht man auch, dass es andere gibt, die auch gern hier Zeit verbringen wollen und das sollen sie auch dürfen.
Das ist, wie ist es in Garmisch eigentlich? Weil es vielleicht ein bisschen vergleichbar, oder?
Ja, bei uns ist es aber nicht anders. No. Also es ist auch wieder extrem viel los, aber ich finde es schon extrem ungewohnt, weil ich brauche jetzt irgendwie, wenn ich aus Garmisch rausfahre, mal wieder 10 Minuten länger, kannst du gleich einplanen. Aber wie du gesagt hast, es ist halt einfach wieder Leben im Ort. Das merkt man schon, dass wieder einiges los ist und natürlich auch, dass die Gastronomie einfach wieder offen hat.
Ja.
Aber du triffst halt dann, wenn du mal eine Bergtour machst, triffst halt dann nicht mal 5 Leute, sondern gleich mal irgendwie 50. Hat natürlich auch sein Für und Wider.
Das stimmt natürlich. Aber das mit der Gastronomie, ich dachte mir lange Zeit auch so, puh, ja, es geht mir jetzt auch nicht so ganz schlecht ohne. Und also mir war natürlich immer klar, wie und ich kenne auch einige Gastronomen persönlich im Sinne von, wie schlimm das für die alle ist. Aber so dachte mir so selber so, gut, da kann ich jetzt schon drauf verzichten, wenn es sein muss. Und dann ging es mir so in München so allein, gar nicht mal, wenn ich selber irgendwo mich hingesetzt habe und was gegessen oder getrunken habe, allein vorbeilaufen und da sitzen Leute und haben irgendwie eine gute Zeit oder so, gibt einmal doch wieder irgendwie so viel und man merkt so, okay, gut, man braucht das vielleicht doch. Das sind halt doch Herdentiere.
Ja, bei mir war es so die erste Woche, wo man für die Außengastronomie keinen Test mehr gebraucht hat. Ich glaube, ich war in der Woche 4-mal abends beim Essen.
Ja, warum nicht, wenn es geht?
Ja, eben.
Ich muss sagen, ich war da ein bisschen vorsichtig, weil ich mir dachte so, okay, die ersten 2 Wochen, wo es geht, gehen halt alle überall hin und es ist die Hölle los. Und war dann diese Woche zum ersten Mal in München im Hirschgarten, im Biergarten und das war sehr entspannt. Und auch echt so, klar gut, Maske zum aufs Klo gehen oder so oder zum Bier holen oder keine Ahnung, aber sonst sehr, sehr lässig.
Das nimmt man auf sich.
Das nimmt man. Das nimmt, wenn man dann Münchner Bier vom Holzfass kriegt, nimmt man das sehr gerne auf sich.
Das ist ja ganz klar. Aber das war bei mir, ich war ja so, dass, oder meine Freundin und ich sind dann noch einmal ins Kleinwalsertal rübergefahren zum Essen in der Innengastro, weil die haben ja vor uns schon wieder geöffnet. Haben wir uns noch testen lassen und dann rübergefahren und das genutzt.
Aber das war eh so ein Ding, gell? Also das, ich glaube, wir haben das schon mal erklärt, Kleinwalsertal, die Gegend hier kennen, wissen, dass ein österreichisches Enklave, was aber nur von deutscher Seite aus zugänglich ist, und aber weil Österreich andere Regeln. Und das habe ich von vielen gehört, die im Frühling schon relativ früh, als hier noch alles zu war, dann halt ins Walsertal gefahren sind und dann essen waren. Und ich fand das so skurril im Sinne von so, okay, du fährst, was sind es, 10 Kilometer, 5 Kilometer, wie auch immer, weiter und es ist auf einmal eine andere Welt so.
Ja, das stimmt.
Aber gut, Grenzregion wahrscheinlich in vielem so. Apropos Grenzregion, du hast was vom Uli gehört. Wie geht's dem eigentlich? Ja, dem Liebe Grüße gleich mal an der Stelle, müssen wir gleich einbauen.
Ja, dem geht's super. Wir haben ja, das können wir schon erzählen, oder?
Ja, schon.
Ja, also wir haben ja geplant, dass wir in den nächsten Wochen mal mit dem Uli eine Folge aufnehmen und den mal auf seiner Jausenstation besuchen. Aber dem geht's gut und er freut sich, wenn er uns bald mal trifft.
Ich finde den Namen nachher so herrlich. Also Jausig, okay, aber Station, so.
Jausenstation.
Klingt sehr technisch.
Ja, ich war ja auch noch nie vor Ort, aber ja, lädt uns alle immer ein. Wir müssen nochmal vorbeikommen. Ich glaube, der Jakob Lange hat ihn letztens mal besucht.
Und was hat er berichtet?
Ja, er wurde bestens versorgt.
Das ist doch schön.
Kann ich mir vorstellen.
Du weißt, dass wir dich vielleicht noch in die Küche zerren, dann, wenn wir die Kamera dabei haben oder so.
Mich?
Ja. Nachdem der Uli ja schon meinte, dass du ihm eine Riesenhilfe warst im Winter, ein oder andere Mal.
Ja.
Also ich glaube, ich bin der Letzte, der ihm da irgendwas helfen kann in der Küche.
Da lacht schon wer.
Im Hintergrund wird in dieser Wohnung gelacht. Ja gut, aber es ist ja, du hast ja andere Qualitäten. Bisschen ja mehr.
Jeder hat so seine Stärken.
Ja, aber Moritz, jetzt erzähl doch mal, was ging eigentlich bei dir?
Bei mir, ja, ich dachte eigentlich, dass nach dem Schirpniswinter, der so viel Spaß gemacht hat, dann aber hinten raus gerade mit der WM doch gut stressig war, dass es irgendwie ein bisschen entspannter wird im April. Das war dann aber nicht so, weil bei meinem Sender, bei M45, irgendwie doch ziemlich viel los war. Hatte dann jetzt im Mai mal eine Woche off, was sehr schön war, war auch ein paar Tage hier. Aber sonst hauptsächlich gearbeitet und irgendwie geschaut, dass ich draußen recht viel machen kann und habe dann recht viel Basketball gespielt, habe zum Laufen angefangen wieder und zum ersten Mal macht mir Laufen wirklich Spaß. Ich weiß nicht, weil mein Leben lang hat mich am Laufen gehen immer gestresst, dass man nicht vorwärts kommt. Und in der Stadt noch viel mehr als hier jetzt zum Beispiel. Hier siehst du halt wenigstens viel, aber halt wenn ich in München zum Laufen gehe.
Ja.
Im Olympiapark ist vielleicht ganz nett, aber da sind die Runden halt doch so klein, dass du halt alles 7-mal siehst, dann hängst du zum Hals raus oder du läufst immer die gleiche Straße lang. Und jetzt habe ich mir bei diesem Frühling neue Laufschuhe gekauft, nachdem ich die alten viel zu lange hatte. Und jetzt macht es mir auf einmal doch ein bisschen Spaß. Und viel Basketball spielen und Basketball gucken. Das ist so ein Ding. Ich bin komplett NBA-Playoffs addicted. Und habe dafür aber auch mich noch keine Sekunde, außer natürlich die dramatische Geschichte jetzt am Wochenende, aber mich sonst noch keine Sekunde mit der Europameisterschaft beschäftigt. Das ist auch so ein skurriles Ding, wie die WM in Oberstdorf.
Ja.
Ja, im Prinzip ist es ja schon was ganz anderes, weil sie haben Zuschauer, also an manchen Orten ja volle Auslastung der Stadien. Und aber für mich hat es wirklich, ich bin generell nicht so der Nationalmannschaftsfan. Schaue lieber Verein, also Champions League und Bundesliga natürlich. Aber klar, wenn dann eine WM oder EM ansteht, dann bin ich schon auch im Deutschlandfieber. Aber dieses Jahr hat es mir bis jetzt auch noch gar nicht gepackt. Und mal schauen, ob das noch kommt, ob ich noch mein Deutschland-Trikot raushole.
Ja, ich hab diese Woche angefangen zu hören, vielleicht kleine Podcast-Empfehlung an der Stelle, der Rasenfunk, finde ich der fachlich geilste Fußball-Podcast, sehr lange Folgen. Ich glaube, Coco, das wäre nichts für dich. Die Vorschau-Folge zur EM dauert 4 Stunden.
Nee, das wäre nichts.
Ich habe es angefangen, mir anzuhören und dachte mir dann, okay, aber will ich mich jetzt wirklich so tief einarbeiten in ein Turnier, auf das ich gar nicht so Bock habe? Und das Thema in der Stadt nicht so viel mitkriegen. In München wird ja auch gespielt, jetzt am Dienstag das Spiel gegen Frankreich gleich. Und da hast du aber, egal ob da Zuschauer sind oder nicht, also auch wenn die Bayern spielen, das ist halt das Problem, dass dieses Stadion so weit draußen ist, du kriegst in der Stadt, also wenn du U6 fährst und die U-Bahn ist voll, dann kriegst du halt mit, dass ein Fußballspiel ist, aber sonst ja auch nicht. Und das wäre mit Sicherheit auch was anderes, wenn es in einem Land wäre, aber ja, noch nicht so abgeholt. Aber Vereinsfußball, das können wir vielleicht noch sagen, wir haben hier neulich an selber Stelle neulich schon gleichzeitig gefeiert und gelitten. Du bist ja Bayern-Fan, ich bin Augsburg-Fan, es war der letzte Bundesligaspieltag und ich habe mir mit angeschaut, wie Lewandowski noch sein Tor gemacht hat und Augsburg 5 Dinger kassiert hat.
War ein heftiges Spiel auf jeden Fall.
Das stimmt. Das stimmt, aber ja. Es gibt ja auch Wichtigeres als Fußball. Habt ihr euch sonst irgendwie damit beschäftigt, was jetzt bisher? Und der Punkt ist, wir haben in unserem Organisationssystem ein bisschen was angelegt, um so ein bisschen zu sammeln, was passiert eigentlich so in der Wintersportwelt. Aber bisher, zu einem Thema bei der FIS kommen wir vielleicht gleich noch, aber sonst ist nicht so viel passiert eigentlich, oder?
Ja, also mir fällt jetzt auch gerade nichts Krasses an, außer natürlich, dass Michaela Schifrin mit...
Das ist natürlich... Wollen wir gleich, Traumpaar. Steigen wir gleich mit den Gossip-Themen ein.
Das war gerade das Einzige, was mir jetzt so eingefallen ist, wenn du schon gesagt hast mit der FIS.
Ja, da können wir gleich noch kommen, aber das ist... das hat natürlich eine ganz schöne Welle geschlagen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, weil sie, weiß ich nicht, auf dem Mond leben, Michaela Schifrin und Alexander Amott-Kilde sind jetzt ein Paar.
Ja, und Alexander hat nur gepostet, when you know, you know, ein Bild von ihnen zwar.
Aber das ist, da frage ich mich manchmal schon, wie sowas, also wie das dann funktioniert so. Weil ich habe jetzt neu was gelesen über hier, na, mit wem ist Frieda Karlsson nochmal zusammen?
Auch mit William Poroma.
So war's. Und irgendein ganz furchtbaren Artikel, wo es um deren Beziehung ging und jetzt, wo kommen die aus einem Land? Und dann ging es schon darum, um diese Struggles, Fernbeziehung und so weiter. Aber wie ist es dann bei denen?
Naja, aber also
sie
ganz
ist ja
ehrlich,
Meister in Europa wahrscheinlich.
Er kann ja auch in den Staaten drüben trainieren und sie kann ja auch in Norwegen trainieren. Und sie ist ja eigentlich, die meiste Zeit des Jahres ist ja in Europa.
Aber wenn wir jetzt da schon einsteigen, ist es nicht ein bisschen weird, wenn man, weiß ich nicht, frisch eine neue Partnerin, einen neuen Partner hat und das dann gleich mit so viel Commitment verbunden ist? Also im Sinne von, okay, man trifft sich nicht mal leger, sondern okay, ich verlege jetzt mein Training auf einen anderen Kontinent, weil wir jetzt frisch zusammen sind und so. Ist das nicht ein bisschen komisch?
Ich glaube, die sind da beide ziemlich flexibel. Also im Alpine ist ja wirklich so, im Prinzip, wenn du ein gutes Gym vor Ort hast und einen Flughafen in der Nähe, dann bist du schon ausgestattet. Also ich glaube, es gibt genug Skifahrer, die auch in Monaco leben können.
Lebt nicht irgendwer in Monaco?
Die Schweden haben, glaube ich, mal in Monaco gelebt. Hier da, der auch immer das Autorennen fährt. Wie heißt der Name? Ja, mir fällt es gerade nicht ein. Ja, ich finde es noch raus.
Ja, find's noch raus. Aber wäre das was für dich? Irgendwo an die Côte d'Azur ziehen oder so?
Ich habe es mir also natürlich nicht ernsthaft überlegt, aber es würde bei uns schon auch funktionieren. Im Prinzip, wenn ich jetzt in Monaco wohnen würde und da eben mein Krafttraining machen kann und auch eine Strecke zum Rollern findet man überall, Dann komme ich da auch klar, klar.
Den Formel-1-Kurs.
Da muss ich dann halt immer mit dem Flugzeug anreisen oder ganz lang mit dem Auto fahren, aber das wäre halt mit hohen Kosten verbunden. Aber ich glaube, rein theoretisch wäre es schon okay, weil so viel Heimtraining auf der Schanze findet dann bei uns auch nicht statt.
Aber wie ist das jetzt, was so Reisekosten angeht, wenn du jetzt, sage ich mal, weiß ich nicht, beschließt, du wohnst irgendwo außerhalb der üblichen Standorte und Leistungszentren und so weiter. Egal, wo du jetzt wohnst, zahlt dir das der Verband, dass du überall anreist, oder sagen die, okay, nee, wenn du dich jetzt entscheidest, nach Monaco zu ziehen, so, dann ist das dein Ding.
Das zahlt der Verband natürlich nicht. Bei uns ist es so, dass wir selber anreisen müssen zu den Lehrgängen, außer klar, hier am Stützpunkt haben wir einen Kai Bracht als Trainer. Da können wir natürlich mit ihm im Bus zusammenfahren, aber diejenigen, die jetzt keinen Trainer vor Ort haben, wie der Erik und der Terence, die fahren natürlich auf eigene Kosten, haben natürlich auch ein Auto vom Verband gestellt, deswegen, aber die Kosten müssen sie selber tragen. Und mit den Flughäfen ist halt immer so, wird halt schon geschaut, dass man einen guten Preis bekommt, und im Normalfall ist es besser, wenn alle vom gleichen Standard fliegen. Aber klar, wenn es möglich ist, dann wird es schon so gemacht, dass da die Schwarzwälder aus Frankfurt fliegen können und alle anderen fliegen dann aus München. Aber das zahlt dann schon der Verband.
Aber Terence Silber, da hatten wir es
ja davon. Ja, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen.
Warum, wie heißt der Ort nochmal?
Flossenbürg.
Flossenbürg. Ja. Warum wohnt Terence Silber da? Weil, also, bei Erik Frenzel ist es ja die familiäre Situation, aber wohnt Terence Weber nur wegen Erik Frenzel da?
Nein.
Sehr geil.
Ist er so Adoptivkind?
Er ist mit seiner Ex-Freundin, kommt auch aus Flossenbürg und ist dann mit ihr da zusammengezogen. Und jetzt, weil es ihm anscheinend da so gut, deswegen ist er da immer noch.
Das ist doch auch schön. Aber da ist auch nichts mit irgendwie, da gibt es vielleicht im Winter, gibt es vielleicht irgendwie eine Loipe oder so, oder?
Ja, also zum Langlaufen im Winter ist da schon gut was geboten. Natürlich, okay, wenn genug Schnee ist. Aber sonst, klar, die nächste Chance ist halt in Oberwiesenthal. Aber Erik hat den Kraftraum daheim, deswegen können sie da trainieren.
Ich stelle mir das kulturell nach wie vor einen ganz schön krassen Clash vor. Aus Sachsen in die Oberpfalz.
Ja, gut.
Kann nur besser werden.
Allein sprachlich. Also sprachlich ist die Oberpfalz ja wirklich auch heavy. Oh,
Also, ja,
Entschuldigung an alle Oberpfälzer.
Meine Mama kommt aus der Oberpfalz.
Ja?
Die hört uns auch.
Aber ja, hat die auch so diesen ganz krassen Dialekt
zum Glück
drauf?
Nicht. Zum Glück nicht.
Ich glaube, da treffen schon auch Welten aufeinander in der Familie Frenzel, aber das funktioniert jetzt schon so lange, und ich glaube, die Kinder haben dann einen guten Mischmasch.
Das ist doch schön. Dialekt. Das ist ein wilder Mischmasch. Ich habe neulich, ich habe mich am Freitag unterhalten mit einem Schotten, der sein Deutsch in Bad Tölz gelernt hat. Das ist auch ein wilder sprachlicher Mix, der sehr lustig klingt. Wollen wir kurz nochmal zum Sportlichen kommen, innerhalb deiner Sportart. Da gab es ja eine Sache, die passiert ist, über die wir uns auch schon mal kurz unterhalten haben. Und zwar Tara Garrity Moats, die nach einer Saison Weltcup der Damen der nordischen Kombination, bei dem ja 75% ausgefallen sind, und die den ersten und einzigen Weltcup der Saison gewonnen hat, hört jetzt schon wieder auf nach einem Jahr und macht wieder Biathlon.
Aber nicht endgültig.
Nicht endgültig.
Nee, ich habe mir vorher nochmal ihren Instagram-Post angeschaut, und sie meinte, sie will jetzt erstmal eine Pause von der nordischen Kombination nehmen, aber falls die nordische Kombination eben vielleicht 2026 olympisch werden sollte für die Damen, könnte sie sich schon vorstellen, wieder zu wechseln.
Ich glaube, sie hat einfach den Gesamtweltcup-Titel mitgenommen und hat sich gedacht, besser wird's nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, kommen die Jungen nach. Aber es ist schon verrückt irgendwie, oder? Also vor allem, weil es ja nicht so ist, dass sie sagt so, okay, gut, sie lässt es jetzt erstmal wieder sein und weiß nicht, trainiert halt so ein bisschen, sondern so, nee, okay, gut, dann halt jetzt nicht die Sprungschuhe, sondern das Gewehr wieder.
Ja.
Kann man da so einfach umsteigen und sich irgendwas erhoffen?
Nee, aber ich weiß nicht.
Also für alle, die es nicht wissen, sie hat ja einen Biathlon-Background. Sie IBU-Cup ist sie, glaube ich, sogar schon mal.
Ich glaube, als Juniorin war sie mal Biathletin.
Ja.
Das ist natürlich schon ein Vorteil für sie, weil sie natürlich schon mit ganz anderen Grundlagen daherkommt als andere.
Ja, ich glaube, im IBU-Cup ist sie auch schon gestartet.
Ja.
Okay.
Aber klar, es wird sehr, sehr schwierig für sie, aber ich glaube, sie hat einfach auch gemerkt, die Jungen, die danach kommen, die springen ganz schön gut, und da kann sie einfach nicht mithalten. Wie das jetzt dann mit Olympia zusammenhängt, das wird natürlich auch klar, die Fördermittel in jedem Land hängen von Olympia ab. Also wenn man keine olympische Sportart ist, dann wird es extrem schwierig. Das kann schon gut sein, aber.
Ja, das meinte sie auch in ihrem Post, dass sie das schon auch damit zusammenhängt, dass sie halt merkt, dass wirklich wenig geht in dieser Sportart, also dass sie wenig Unterstützung erfährt. In den USA ist ja generell, ist es nicht in manchen Sportarten auch so, dass die Athleten selber im Sommer auf Spendensammlungen gehen müssen und so, damit sie irgendwie ihren Winter finanzieren können?
Ja, das ist zum Teil bei uns in der Sportart schon auch so. Ich weiß nicht genau, wie es bei denen ist mit dem Budget von Team, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die einiges selber zahlen müssen, aber sie haben natürlich mit dem Background der nordischen Kombination, die wirklich, wo die Amerikaner eine Zeit lang mit die beste Nation waren, speziell um 2010 rum, wo der Billy DeMong Olympiasieger geworden ist. Und das gibt natürlich in Amerika einen Hype. Da sind die Olympischen Spiele riesig. Also sie sind riesig, aber in Deutschland ist das jetzt, wird man da jetzt nicht so abgefeiert wie in den USA oder in anderen Ländern. Da haben sicher dann auch bei denen die Fördermittel ordentlichen Zuwachs gehabt. Deswegen denke ich, dass sie da immer noch davon zehren, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie das jetzt aktuell ist.
Aber da haben wir eine Frage zu bekommen vom Elias, der uns gefragt hat, wie wird sich ihr Wechsel auf die junge Geschichte der Sportart auswirken? Kann man das überhaupt so pauschal beantworten? Ich denke nicht, oder?
Ich denke nicht, dass es so einen großen Einfluss haben wird. Es war schon immer ein bisschen komisch, weil sie die einzige richtig erwachsene und erfahrene Athletin war. Und sonst waren es ja wirklich noch junge Athletinnen. Klar, im Laufbereich war sie schon sehr, sehr übermächtig. Deswegen wird das schon einen Unterschied machen. Aber ich denke, so ist die Sportart wieder ein bisschen ausgeglichener und alle mehr auf einem Level.
Aber ist das, also das ist mit Sicherheit cool im Sinne von Wettbewerb, aber man hört halt nichts, vielleicht auch, weil die Athleten alle so jung sind. Aber mich würde auch interessieren, ob es da nicht vielleicht die eine oder andere gibt, die sagt, okay, sie findet es vielleicht auch ein bisschen doof, dass sie wieder abhaut, weil sie ja vielleicht schon auch so ein bisschen so ein, wie sagt man?
So eine Vorläuferin.
Ja, genau, so ein Zugpferd für die Sportart halt quasi jetzt in diesem einen Winter schon war und weiterhin hätte sein können.
Ja, natürlich, sie hat schon immer alle Medien genutzt und schon immer aufmerksam auf die Sportart gemacht, aber ich weiß nicht, ich denke, dass sie auch ohne die Terra gut klarkommen.
Dann hoffen wir das doch mal. Und zu dem Sportart wechseln ist noch eine Sache auch, die ich finde es immer so ein bisschen traurig, es ist schon das zweite Mal, dass es so einen Fall gibt, und zwar auch hier aus Oberstdorf, und wir haben beide Sportarten, die, um die wir jetzt noch sprechen, noch nicht bei uns in den Folgen gehabt, wirklich, müssen wir vielleicht diesen Winter mal noch angehen. Und zwar Johanna Holzmann, die Schwester vom Sebi, die war sie nicht sogar Rekordweltmeisterin im Telemark? Auf jeden Fall sehr erfolgreich.
Ich glaube, Rekord-Junioren-Weltmeisterin ist.
Oder so. Also auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich im Telemark, die jetzt zum Skicross wechselt.
Aber das kann ich schon verstehen, weil Telemark hat auch den Sprung nicht geschafft, dass sie eine olympische Sportart werden. Und jetzt stehen die Olympischen Spiele an in Peking und da ist ja Skicross dabei und die Mannschaft der deutschen Mädels im Skicross, die ist nicht, also die haben einige Verletzungsfälle und wenn sie da eben gut reinkommt, dann hat sie wirklich eine realistische Chance zu den Spielen zu kommen und das ist ja schon für viele Sportler das Größte. Deswegen aus der Sicht kann ich schon verstehen, dass sie das jetzt einfach mal probiert.
Aber ich finde es trotzdem auch ein krasser Schritt, weil Moritz, wir haben da auch drüber gesprochen. Ich meine, sie kommt natürlich aus einer Sportart mit eigentlich sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit.
Und ist da trotzdem ja so gut drin.
Ja, genau. Wechselt natürlich in eine Sportart mit mehr Aufmerksamkeit, aber wird natürlich jetzt auch erstmal eine Zeit lang brauchen, bis sie da Fuß fassen kann.
Das gab es ja mit dem Tobi Müller schon mal, oder? Ähnliche Geschichte.
Ja, klar. Also der Tobi Müller hat das auch gemacht und er ist ja jetzt wirklich gut angekommen im Weltcup-Team und wie gesagt, ich kann mir, klar wird es vermutlich schwierig, dass sie da jetzt gleich ganz vorne reinfährt im Weltcup, aber ich denke, die Mannschaft bei den Damen in Deutschland, die können wirklich Verstärkung gebrauchen. Sie haben wirklich so ein Verletzungspech und so viele gibt es halt einfach nicht, die gerade auf Weltcup-Niveau fahren können. Deswegen ist das für alle Beteiligten gut und ich traue es schon zu, dass sie da was erreichen kann.
schön wäre es, weil gerade wenn wir uns die deutschen Herren anschauen im Skicross, da war der Winter ja eigentlich alles in allem im Vergleich sehr erfolgreich und die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck. Und da sind es vielleicht auch ein paar mehr, die auf hohem Niveau fahren können. Also insofern sind wir gespannt. Olympischer Winter, das wollte ich nochmal ansprechen. Hast du dich seit dem Saisonabschluss, weil wir auch in der letzten Folge mit der Franzi Preuß darüber gesprochen haben, mit den anstehenden Spielen in Peking noch irgendwie befasst?
Ja, natürlich habe ich mich damit befasst. Ging halt schon so ein bisschen drum, wann fliegen wir rüber und wegen der Zeitumstellung und ja, wegen der Rückreise. Ich glaube, dieses Jahr ist es so, oder nächste Saison ist es so bei den Spielen, dass man nach dem letzten Wettkampf der eigenen Sportart direkt heimfliegen muss. Ist natürlich sehr schade für die Sportarten, die nur einen Bewerb haben. Ich weiß noch genau, in Pyeongchang, Skisprung-Damenmannschaft, die hatten ihren Wettkampf ziemlich früh und die haben ja nur einen Wettkampf gehabt und sind dann halt einfach noch die restlichen Tage da geblieben oder rodeln die Rodler. Und dann haben sie sich einfach noch alle Wettkämpfe angeschaut, eine gute Zeit gehabt im deutschen Haus und das ist natürlich da jetzt nicht mehr.
Das ist natürlich schade, aber ich meinte auch im Sinne von, weil ich schon viel gelesen habe, weil China, ja, also auch politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich ist viel, viel drüber geschrieben wird in den Medien, was gerade abgeht. Zum einen nach wie vor die Kiste. Ich weiß nicht, ob man legitim von Völkermord sprechen kann, aber wie sie mit den UigurInnen umgehen und zum anderen auch jetzt gerade, weil es ja darum ging, auch mit Joe Biden und diese Aufklärung, wo kommt Corona her? Und es gibt ja diese Labortheorie und unabhängig dessen, wie absurd die sein mag oder ob da irgendwas dran ist, da wollen wir jetzt gar keine Vermutung aufstellen, stellt sich China ja vollkommen quer, was die Aufklärung angeht und immer wieder wird darüber geschrieben, dass auf politischer Ebene doch über einen möglichen Boykott nachgedacht wird. Und jetzt, wir müssen nicht über das Politische diskutieren so viel, aber ist das was, womit du dich beschäftigst? Ja, weil es ja eigentlich komplett über euch hinweg ist. Also das ist ja größer in Anführungszeichen.
Ja, ja klar beschäftige ich mich damit. Ich lese viel Zeitung und ich bin schon interessiert in der Hinsicht, aber ich kann das überhaupt nicht beeinflussen, von dem her belastet es mich jetzt nicht so, aber mir quält das natürlich auch nicht, was da in China abgeht, aber die Spiele sind da vor Ort und ich muss einfach damit klarkommen. Ich kann da jetzt nicht sagen, dass ich da nicht hinfahren will oder dass ich da jetzt hoffe, dass Deutschland die Spiele boykottiert. Ich hoffe einfach, dass die Chinesen das ordentlich hinbekommen jetzt noch und ein bisschen offener werden und dann sollte es schon laufen.
Aber das ist halt genau das, was wir letztes Mal geredet haben. Also selbst wenn Team Deutschland das boykottiert, das juckt halt niemanden.
Ja,
aber da geht es ja um Zusammenschluss politisch. Also da geht es ja dann, so wie, wann war das Moskau? 82, 84?
Als dann, 80, glaube ich.
Oder 80, als die USA quasi politisch das angeleiert haben und dann quasi die westlichen Staaten mitgezogen sind. Wäre das was, wo du enttäuscht wärst, wenn es quasi auf politischer Ebene entschieden wird, okay, weiß ich nicht, Deutschland, die USA, Frankreich und keine Ahnung, Norwegen, wie auch immer, wollen wir es gar nicht spekulieren, sagen auf politischer Ebene, okay, wir schicken da niemanden hin?
Also natürlich für mich selber als Sportler wäre ich enttäuscht, weil die Spiele finden alle 4 Jahre statt und das ist das Größte in unserer Sportart und im Winter oder halt genau in unserer Sportart. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich ein starkes Statement und wenn dann alle mitziehen und man würde was bewirken, dann würde ich sagen, es ist wirklich eine gute Entscheidung. Aber wie gesagt, mir ist schon lieber, dass die Spiele stattfinden. Klar wäre es mir natürlich viel lieber, wenn sie an einem anderen Ort wären, aber lieber die Spiele in China wie keine Spiele in dem Fall.
Ja.
Außer es tun sich halt wirklich alle zusammen und man findet dann eine ordentliche Lösung.
Ja, das verstehe ich schon auch. Was ich mir noch dachte nach dem Gespräch mit der Franzi, was wir dazu hatten, weil ja auch viel eben über den Fußball und diese WM in Katar gesprochen wird und da ja auch gesagt wurde, okay, für einen Boykott ist zu spät. Das will ich jetzt nicht als allgemeingültige Aussage aufstellen, aber was ich mir dachte, macht es nicht vielleicht auch einen Unterschied, ich persönlich kann meine Meinung eher verstehen, als egal jetzt, wo die stattfindet und wie schlimm es in dem Land zugeht, dass man in olympischen Sportarten vielleicht sagt, okay, gut, aber die Spiele sind so wichtig, ich muss dahin, als bei einer Fußball-WM. Im Sinne von, es gibt genug Athletinnen und Athleten in Wintersportarten wie in Sommersportarten, olympisch, wo halt vielleicht die ganze Karriere davon abhängt, von olympischen Erfolgen oder halt auch die Förderung, das ganze System, versus als Fußballer, wenn du halt nicht Weltmeister wirst. Also schau dir Cristiano Ronaldo an zum Beispiel oder Lionel Messi, die sind beide nicht Weltmeister.
Ja.
Hat einen ganz anderen Impact, oder?
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Die von der Fußball-WM in Katar hat die wirklich auch überhaupt nichts. Was ist das im Dezember? Aber ich weiß nicht, wie es den Spielern dann geht. Ich denke, da muss man schon wirklich ein ziemlich großer Name sein, dass das einen Einfluss drauf hat. Da müssten schon wirklich einer von den zwei oder ein Weltstar halt sagen, er boykottiert oder eine ganze Nation. Aber wenn jetzt nur Norwegen sagt, sie fahren da nicht hin, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig und das wird die FIFA wenig jucken. Aber ja, wie gesagt, als Fußballer, wenn man jetzt nicht Weltmeister ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin jetzt eh nicht so der Nationen- oder halt EM-WM-Fan. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Eishockey jetzt wieder vergleiche, wenn man es gesehen hat bei der WM, da dürfen die großen Spieler gar nicht mal hinfahren, ja, weil sie bei den Vereinen spielen müssen. Und von dem her, da sieht man auch die Wertigkeit eigentlich davon.
Ja, voll. Ich fand auch ganz interessant, so Lionel Messi in Politik. Ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen. Hast du das mitbekommen, Coco, zufällig mit dem südamerikanischen Fußballverband und China? Sind wir noch bei China? Dass der, wie heißt der, CONCACAF ist der südamerikanische Fußballverband, oder? Dass die und Corona in Südamerika ja auch ganz schlimm und die wollten aber ihre Mannschaften, ihre für die Ligen, die Spieler impfen. Und dann gab es quasi einen Deal von diesem Sinovac-Impfstoff, ich glaube 50.000 Dosen oder so, für, also hat China an diesen Verband geliefert für, ich glaube, zwei handsignierte Lionel Messi-Trikots und einen Sponsoring-Platz oder halt Werbeplatz oder so. Und ich dachte mir so, wie verrückt sind die Zeiten, in denen wir leben, in denen quasi Impfstoff für Fußballtrikots verkauft wird.
Ja, aber da sieht man einfach auch wieder, wie viel Einfluss die dann auch haben, so ja. Lionel Messi.
Ja.
Wenn der das sagen wird, er wird nicht hinfahren, dann hätte das einen Einfluss.
Ja.
Ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich fahre nicht nach Peking, dann interessiert eine Handvoll Leute so ungefähr.
Ja, ja, voll. Da kann man dann natürlich einen Step weiter, wenn man möchte, darüber diskutieren, okay, kann man solche Leute dann mit so einer Streitkraft vielleicht auch mehr in die Verantwortung nehmen, im Sinne von, so, okay, man merkt so, was eure Aussagen und euer Handeln so bewirken kann. Aber das glaube ich jetzt vielleicht an diesem schönen Sommertag in unserem Wintersport-Podcast nicht der Zeitpunkt, um über Fußball zu sprechen. Wir können vielleicht noch kurz über das FIS-Thema sprechen. Und zwar gibt es einen neuen FIS-Präsidenten. Und das kam alles so ein bisschen überraschend jetzt, oder? Wie weit habt ihr es verfolgt?
Ja, ich habe es eigentlich schon immer ein bisschen verfolgt. So, wer sind die Kandidaten und das ist dann die Wahl. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es der Schweizer wird.
Urs Lehmann.
Urs Lehmann, genau. Und jetzt hieß es auf einmal, okay, der Brite.
Elias. Ja, das war ja schon das Verrückte bei der Wahl. Der ist ja eigentlich Schwede, wurde aber nominiert von den Briten. Die Sarah Lewis, die ja eigentlich Britin ist, wurde dann wiederum von Belgien nominiert. Und Schweden hat nochmal irgendwie anders ins Rennen geschickt. Also es war da schon verrückt.
Ja, wenn man das gerade wieder so hört, das hört sich alles nicht ganz so
ganz
normal
wild
an. Aber klar, ich weiß nur, dass er der Chef von Herd ist und mehr kann ich über den Mann nicht sagen. Also, wenn er einen guten Job macht, dann ist mir das wurscht, wie viel Geld der hat oder wo der herkommt.
Aber Moritz, du hast doch extrem viel aufgeschrieben.
Ich habe mir ein bisschen was angeschaut, weil der Typ ist so verrückt. Also, oder was heißt der ist so verrückt, aber sehr interessanter Lebenslauf. Also, er ist eigentlich Schwede, 1962 in Schweden geboren, ist mit 22 nach London gezogen und seitdem Geschäftsmann und also macht alles möglich in diversen Investmentgruppen, Erdgas, erneuerbare Energien, dann recht auch aktiv und hat irgendwie eine Organisation zum Schutz der Regenwälder, hat für die britische Regierung schon gearbeitet, war im Wirtschaftsbeirat, das finde ich eine wilde Auswahl übrigens, im Wirtschaftsbeirat der Bürgermeister von London, Jerusalem und Rom und halt vor allem kennt man ihn, weil er 1995 Held übernommen hat, die da so kurz vorm, auf gut Deutsch, Abschmieren waren und die quasi jetzt zu einem Riesenkonzern wieder aufgezogen hat. So, das ist die Kurzfassung und also sehr interessant und das die NZZ zum Beispiel hat geschrieben, was haben sie geschrieben? Hoffnungsträger mit einem Makel und das ist halt die Frage, wie ist das mit Head jetzt? So, weil also er ist als CEO zurückgetreten, aber er ist trotzdem quasi noch Besitzer der Firma und Head ist ja doch ein sehr, sehr wichtiger Partner, nicht nur für einzelne Athleten, sondern auch für ganze Verbände und wenn man sich das das Brand-Ranking anschaut der letzten Saison im alpinen Bereich, dann hat Häter alles abgeräumt eigentlich. Das wird halt vielleicht ein bisschen interessant, ob es da nicht vielleicht irgendwie Interessenskonflikt gibt. Und es wird halt vor allem interessant, ob es irgendwie, also ich persönlich muss sagen, ich finde es cool, dass endlich mal was passiert ist, weil man muss sich halt vor Augen führen, die FIS gibt es seit 94 Jahren und er ist erst der 5. Präsident jetzt. Also die Leute waren sehr lange im Amt. Gianfranco Casper war 46 Jahre bei der FIS, 23 Jahre Generalsekretär, 23 Jahre Präsident. Und meine persönliche Meinung, ich bin echt irgendwo ein bisschen froh, dass der weg ist. Also im Sinne von, der hat sich zum einen gegen ganz viele Reformen gestellt und zum anderen halt Sachen von sich gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr die Sachen noch im Kopf habt. Er hat den Klimawandel geleugnet, da gab es einen riesen Aufschrei. Und Daniel Jule hat sich dann geäußert und meinte, hey, komm mal zum Sommertraining und schau dir mal an, wo die Gletscher hinschmieren. Hat Dopingsperren mit Russland, mit dem Holocaust verglichen oder halt vielleicht noch recht präsent in den Köpfen, das zum Damenskispringen, wo er vermutet hatte, hey, yo, den Mädels, wenn die landen, haut's doch die Gebärmutter raus. Zitat er. Also da muss ich sagen, dachte ich mir, okay, es kann jetzt erstmal nur besser werden. Und der Johann Elias verspricht ja auch recht viel Reform jetzt. Dann gucken wir mal, wo es hingehen kann.
Ja, also so rein, wie du es jetzt auch vorgelesen hast, der Mann muss auf jeden Fall was auf dem Kasten haben und der Mann hat definitiv mehr auf dem Kasten wie der Gianfranco. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es besser wird und klar, das Einzige, was bei uns oder bei mir dann so ein bisschen im Kopf ist, halt hat mit Head, dass es schon alpin-lastig ist. Weiß nicht, wie die anderen Sportarten dann vielleicht untergehen, aber
das ist noch ein gutes
das hoffe ich zumindest mal nicht. Dass
das ist ein gutes Stichwort, das wollte ich noch fragen, weil er hat gesagt nach seiner Wahl, ein Hauptziel von mir ist es, die nicht-alpinen Disziplinen näher ans Niveau der alpinen Skidisziplinen heranzuführen. Hier setze ich eine meiner Prioritäten.
Ans Niveau.
Was sagst du dazu?
Also ich weiß ja nicht, was er direkt mit Niveau meint, rein von der Vermarktung oder von der Leistungsdichte, aber ich würde mal sagen, in den nordischen Sportarten, oder speziell wenn man jetzt Skispringen sich anschaut, da sind die Einschaltquoten, wenn man das jetzt als Niveau nehmen wird, da kann Skifahren also wirklich überhaupt nicht mithalten. Und auch in anderen Dingen, was Zuschauer vor Ort angeht, da denke ich, dass da die nordischen Sportarten doch deutlich weiter vorne sind. Aber klar, die Gesamtvermarktung oder auch das Prestige ist vielleicht am Ski-Alpin am höchsten. Aber
ja, vielleicht halt doch auch die Vermarktung im Sinne von, es lassen sich halt auch wirklich, also er als Chef von Head, es lassen sich halt auch wirklich Ski an Normalos in Anführungszeichen verkaufen. Versus mit Sprungski-Equipment verdient niemand Geld.
Nein, nein.
Aber ja, das wird sehr interessant. Es gibt zu allem, was er jetzt so verspricht und vorhat, ein ganz interessantes, also ich finde es interessant im Sinne von, was er so sich an Zielen setzt, ein ganz interessantes Promo-Video, würde ich es mal nennen. Ich setze hier mal einen Marker, dann können wir das hier verlinken, dann könnt ihr euch das angucken. Ich finde es, ich weiß nicht, ob du zufällig reingeguckt hast, ich finde es vollkommen überzogen, wie das inszeniert wird und so, der neue Hero. Und,
nee, ich habe es echt nicht angeschaut.
Ich habe es auch noch nicht gesehen.
Es sind 10 Minuten, aber ich finde es ganz interessant, was er sich so alles vornimmt. Und was sind denn für euch, würde mich dazu noch interessieren, was wären jetzt denn für euch die, sagen wir mal, die drei wichtigsten Themen, die FIS als Verband angehen muss?
Schwer zu sagen. Ich vergleiche halt die FIS immer mit der IBU. Und sagen wir mal, die IBU ist ja doch, macht ja doch sehr, sehr viel anders. Gerade was eben das Thema Vermarktung angeht. Ich glaube, IBU, denen gehören ja auch die Fernsehrechte in dem Sinne.
Genau, die machen es zentral.
Vielleicht wäre das ein Punkt.
Was sagst du, Finzi? Also für dich als Athlet, was sind Sachen, wo du sagst, okay, das muss besser werden oder da gibt es Herausforderungen?
Also ich denke, speziell bei uns in der Sportart sieht man es jetzt auch, das, was die IBU besser macht, ist, dass sie die kleinen Nationen unterstützen. Weil ich denke mal, im Skisprung oder in der nordischen Kombination, da kommt zu viel aus Material drauf an und wird nicht einfacher. Es werden nicht mehr Schanzen gebaut. Man muss immer mehr auf moderne Anlagen kommen und von dem her steckt einfach so viel Geld dahinter. Und wenn einfach eine Nation dann, das heißt es bei uns auch Slowenien oder auch Frankreich, wo man halt dominiert hat, unsere Sportart, einfach Probleme bekommt und einfach auch von den Medien dann nicht mehr wahrgenommen wird. Ja, das ist einfach ganz traurig für unsere Sportarten. Das sehe ich einfach in der Zukunft ganz schwierig. Und ich denke, da müsste die FIS einfach das fördern. Und eben im Biathlon sieht man es halt ganz gut. Da sind in der Staffel, ich weiß jetzt nicht, 20 Mannschaften am Start. Und bei uns, wenn jetzt nicht gerade WM ist oder ein Weltcup, dann kann es sein, dass da bloß 6 Nationen am Start sind. Und das ist einfach so ein konkretes Beispiel dafür, wo man sieht, da ist auf jeden Fall was zu tun.
Mit Sicherheit. Ich würde natürlich auch sagen, also ganz wichtig auch das Klimathema, nachdem wir davor einen Präsidenten hatten, der FIS, der den Klimawandel ganz lange auch geleugnet hat. Im Sinne von, man muss sich schon Gedanken machen, wie können diverse Sportarten in 10, in 15, in 20 Jahren noch stattfinden. Übrigens habt ihr mitbekommen, Skispringen zum ersten Mal jetzt auch eine Sommersportart. Und zwar sind nächstes oder übernächstes Jahr, ich glaube 2023, die European Games in Polen. Und dann hat Polen als Austragungsland, oder war es der Skiverband, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, darum gebeten, dass sie Mattenspringen mit ins Programm nehmen quasi. In Zakopane zusätzlich zu den ganzen Leichtathletik-Geschichten und was halt sonst da passiert. Und das finde ich interessant, weil vielleicht ist das ja was sich irgendwie längerfristig durchsetzt. So, wir werden sicher die nächsten Wochen auch über das Thema Sommer Grand Prix sprechen und so, dass halt gerade die Skispringen-Kombination vielleicht sich da, was würdest du davon halten, wenn sich zum Beispiel Skispringen jetzt etabliert, so als Sommersportart auch?
Ja klar, ich denke, das ist jedem bewusst, dass das immer schwieriger wird die nächsten Jahre, aber ja, Skispringen ist einfach auch eine Wintersportart, von dem her muss man es auch als Wintersportart belassen, aber klar ist vielleicht, dass man eine Sommer- und eine Wintersaison macht. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber das ist natürlich typisch für Polen, dass sie das auch mit reinbringen wollen, das Skispringen.
Ja, müssen sie ja fast.
Es ist eine coole Aktion und ich denke, da wird es aber ziemlich abgehen.
Voll. Ich denke mir schon auch so als Show cool. Langfristig müsste man sich halt dann Gedanken machen, weil dann schaffst du ja vielleicht eine Saison wie beim Tennis oder so für Skispringer, wenn sie ganzjährig springen müssen. Aber das fand ich ganz interessant. Aber ja, das Klimathema natürlich wichtig. Und ich schon nach wie vor auch das Thema Gleichberechtigung. Auch was die IBU zum Beispiel, das hängt ja ganz viel mit anderen Themen zusammen. Wir müssen jetzt hier nicht die tiefe Gleichberechtigungsdebatte aufmachen, aber im Sinne von allein die IBU schafft es cool zu vermarkten, dass über ein Wochenende Damen- wie Herrenwettkämpfe gleich vermarktbar sind, da gleiche Gelder ausgezahlt werden und es ist ja, also es ist ja auch nicht so, als ob jetzt, zumindest ist mir nicht bewusst, widersprich mir gerne, dass es da so einen Unterschied gibt und die Leute sagen, boah, nee, ich schaue mir aber nur am Sonntag jetzt nur den Männerwettkampf an. So.
Nee, gar nicht.
Und das finde ich sehr cool gemacht in der IBU zum Beispiel. Also da gibt es schon vieles, wo man noch aufholen kann.
Aber gerade weil du auch Thema Klimawandel angesprochen hast, da hat ja die IBU jetzt eigentlich eine ganz coole Aktion gestartet gehabt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber du hast ja kein Social Media mehr.
Nein, das habe ich vergessen zu erzählen vorhin. Ich habe mich von Social Media gelöst diesen Frühling.
Aber komplett, ne?
Komplett.
Ja.
No return.
Aber die IBU hat sich ein paar Sportler vereinzelt ausgesucht, zum Beispiel Emilia Jacquelat, Dorothea Wira, Franzi Preuß, die dann so ihre Teams hatten mit ihrer Community, konntest du praktisch beitreten und ich weiß nicht, wie die das umgerechnet haben, aber da konntest du halt deine eigenen Sportaktivitäten hochladen und die haben das dann in Bäume umgerechnet und letztendlich hat die IBU jetzt 100.000 oder?
Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, es waren sehr, sehr viele.
10.000 oder waren es 100.000? Keine Ahnung.
Doch, ich glaube eher 100.000.
Bäume gepflanzt.
Wo?
Ich glaube Madagaskar.
Okay. Ja, cool.
Fand ich eigentlich eine ganz coole Aktion.
Das wäre doch auch, was man ansetzen könnte. Sommer Grand Prix für jede, weiß ich nicht.
Ja, das habe ich ja schon öfters jetzt erzählt, wo man ansetzen könnte. In der Hinsicht wäre einfach, dass man nicht, wie bei uns letztes Jahr wieder war, die Weltcups so legt, dass man maximal weit fliegen muss, anstatt dass man die Orte so legt, dass man vielleicht eine Stunde mit dem Auto fahren kann.
Ja.
Aber dass der ganze Zirkus dann wieder von tausende Kilometer fahren muss mit dem Auto, die ganzen Ski und das ist halt einfach, wo halt einfach nur die Fernsehgelder eine Rolle spielen und 0,0 jetzt man sich Gedanken über Nachhaltigkeit macht, deswegen. Das wäre was für mich, wo es am allereinfachsten wäre, anzusetzen.
Voll. Kennt ihr zufällig, oder haben wir schon mal drüber gesprochen, die Kolumne von Daniel Jule?
Nee.
Hatte über den vergangenen Winter, das ist jetzt auch mal ein Marker, können wir das auch verlinken, der ist ja auch recht, recht, wie sagt man, laut und recht aktiv, was das Umweltthema angeht. Und der hatte über den vergangenen Winter so eine Kolumne bei der Zeit, wo er halt so tagebuchmäßig halt quasi von seinem Winter berichtet hat. Und recht bald kommt er auch an den Punkt, wo er sagt so, ja, also er will jetzt eigentlich nicht nach Zagreb fliegen zum Beispiel, aber mit Erholungstagen oder mit Vorbereitung und so, es geht halt vom Terminkalender gar nicht anders. Er kann sich nicht die Zeit nehmen, um das irgendwie zu fahren oder so. Aber auch darüber hinaus sehr interessant, was der so zu erzählen hat, verlinken wir euch hier gerne noch. Aber das wird natürlich spannend.
Ja, aber mir geht's da.
Und natürlich vielleicht auch einfach keine Spiele in Städte wie Peking geben, zum Beispiel.
Ja, gut, da ist ja der Ansatz jetzt schon mal da mit Milan, ja. Cortina. Aber ja, ich finde es halt generell klar, man wird jetzt aus dem Wintersport sicher nicht die umweltfreundlichste Sportart machen, weil es wird einfach schwierig in Zukunft mit der Klimawärmung. Man wird es sicher nicht aufhalten können, dass man dann ohne Beschneiung irgendwas machen kann zum Beispiel. Aber man kann einfach ansetzen und sagen, man spart sich halt unnötige Sachen ein und man macht das Beste draus. Und klar, man wird auch nicht drumherum kommen, mit dem Flugzeug umfliegen.
Ja.
Denk nach Norwegen oder nach Finnland, da will keiner aus Italien mit dem Auto fahren.
Ja,
ja, das stimmt.
Es ist dann doch eine Ecke, ja. Ja, aber ich bin schon bei dir. Ich glaube, es kann auch viel darüber funktionieren, dass man halt mehr zusammenlegt. Also dass vielleicht halt, das ist vielleicht für viele doof und ein bisschen traurig, aber dass es vielleicht nicht mehr auf der ganzen Welt stattfinden muss, immer unbedingt. Und das sieht man ja bei vielen anderen Sportarten, die jetzt nicht über die ganze Welt verteilt stattfinden, aber es trotzdem schaffen, sich so zu vermarkten, dass es auf der ganzen Welt die Leute interessiert. Siehe Fußball zum Beispiel oder die ganzen amerikanischen Sportarten so. Natürlich spielen die auch mal ein Spiel im Jahr irgendwie in London oder in Paris oder so. Aber ansonsten findet es ja in den USA statt und die schaffen es aber sehr gut, es über die ganze Welt quasi so zu vermarkten, dass es Fans gibt überall.
Ja, das ist, denk, wenn es nach dem geht, sind wir auch schon wieder eher bei dem Olympia-Thema, da wo man gesehen hat, wo die Spiele jetzt die letzten Jahre waren und das hat man generell den Ansatz suchen, dass man die Weltcups auch an den Orten macht, wo auch die Sportart gelebt wird und wo auch der, ja, wo einfach auch die Stimmung dafür da ist.
Ja, und also man sieht es ja zum Beispiel mit Tokio, es ist ja immer noch nicht so ganz klar, ob das jetzt diesen Sommer, und das ist ja nur noch ein bisschen über einen Monat hin, es ist immer noch nicht so ganz klar, ob das jetzt so stattfindet, oder? Wenn ich
ja, es gibt immer wieder Stimmen von, oder immer wieder liest man oder sieht im Fernsehen, dass freiwillige Helfer sagen, sie boykottieren jetzt oder sehen, dass es einfach nicht möglich ist, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt noch abgesagt wird oder verschoben wird. Ich denke, das wird durchgezogen. Das IOC wird das schon durchprügeln.
Das ist halt schon übel. Also gut, in Peking kann man schlecht sagen, weil da dürfen die Leute nicht sagen, ob sie da Bock drauf haben oder nicht.
Ja.
Aber wenn du es in Japan zum Beispiel bekommst und das Austragungsland, die Leute sagen, ja, boah, wir wollen das eigentlich gar nicht. Also dann verfehlt der Sport wirklich komplett seine eigentliche Funktion.
Aber wie gesagt, es ist halt einfach eine never-ending story, weil, ich meine, wir hatten drüber gesprochen, in München wollte ja auch niemand die Spiele.
Ja.
Und da muss es halt dann auch irgendwie irgendwas passieren, damit man halt auch die Einstellung der Menschen irgendwie, dass man da irgendwas verändert.
Aber glaubst du wirklich, es ist ein Weg, dass man quasi die Leute verändert, anstatt sich
das ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber ich meine, es gibt ja schon einen Grund, warum die Menschen die Spiele nicht wollen.
Ja. Aber da geht es ja dann darum, okay, wie können die Spiele wieder attraktiver werden? Und das ist auch ein Punkt, da können wir vielleicht noch, aber eher jetzt in Bezug auf Fans, weil ich gerade schon meine, so andere schaffen es, dass sie auf der ganzen Welt Fans haben. Und das ist was der Johann Elias in diesem Video anspricht, dass es darum geht, mehr Fans zu gewinnen. Gerade ist einer Sportart, die vielleicht jetzt im Vergleich zu den Alpinen oder so, ist vielleicht nicht böse gemeint, aber vielleicht doch nicht ganz so viele Fans hat weltweit. Hast du selber als Athlet Ideen, wie man mehr Fans in Anführungszeichen generieren könnte, zum Beispiel für die nordische Kombination?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Da machen wir uns, glaube ich, alle Gedanken drüber. Ja, und man sieht es halt bei uns immer speziell, es gibt Weltcups, da ist halt wirklich gar nichts los. So wie klar, in Finnland Ende November in Kuusamo, da ist halt außenrum auch nichts, da läuft man halt durch den finnischen Wald und das gehört da schon so dazu. Aber dann gibt es halt auch Weltcups wie beim Triple in Seefeld, wo halt einfach das ein cool vermarktetes Event ist, wo klar in Seefeld da ein bisschen vielleicht die Leute da sind, die halt in Seefeld Urlaub machen, aber es ist einfach, es ist eine gute Stimmung, es sind viele Leute da und da sieht man auch, wenn jetzt speziell Österreich ist eine große Nation in unserer Sportart, aber direkt aus Seefeld kommt jetzt auch kein Kombinierer. Deswegen sieht man da, was man machen kann, wenn man einfach an die Orte geht, wo einfach die Infrastruktur da ist. Wenn man jetzt in Oberstdorf einen nordischen Kombinationsweltcup macht oder selbst man macht einen Sommer-Grand Prix oder manchmal sind an der Schanze Wettkämpfe, Nachtspringen, da sind Junioren am Start. Es sind zu viele Leute hier und wenn man das ein bisschen irgendwie an Ortskreiseln ein Schild hängt zum Beispiel, dass da ein Springen stattfindet, dann kommen die Touristen, die schauen sich das an und
die ganze jeder, Geschichte im Eisstadion auch.
Ja, und wenn ich jetzt irgendwo bin im Urlaub und ich sehe da irgendwie, da hängt was aus von der Sportart, da kann man hingehen, heute Abend sich das anschauen, dann überlege ich es mir vielleicht auch, hey, geh da hin, schau mir mal was Neues an und ich glaube, so müsste man eher rangehen und nicht an die abgelegensten Orte gehen.
Ja.
Das wird dann auch interessant. Also gerade zum Beispiel, ich denke so bei den Alpinen, wo es ja eigentlich naheliegend wäre im Sinne von Skitourismus und da kann man ganz viele Leute binden, die vielleicht eh auch Skifahren gehen und so. Aber was ist denn, wenn es immer schwieriger wird und man, weiß ich nicht, man muss sich immer weiter in die Höhe zurückziehen und die, weiß ich nicht, dann sind vielleicht auf einmal 4, 5 Rennen irgendwo in den Rocky Mountains oder so, wo man die Höhe noch hat oder so. Dann geht man wieder weg von den Fans. Das sind große, große Fragen, über die wir uns sicher noch über viele, viele Folgen auch beschäftigen werden. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice, dass wir jetzt endlich mal zusammensitzen. Muss ich sagen. Das hat schon was, oder Coco?
Aber es ist irgendwie sau ungewohnt. Normalerweise redet man ja immer nur so mit seinem Laptop.
Ja, darum habe ich so alibimäßig hier noch den Laptop vor mich auf den Tisch gestellt, damit ich so ein bisschen das Feeling wahren kann.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr professionell.
Gell?
Mit meinem iPad vor mir und Kopfhörern drin, da bin ich mir ein bisschen unprofessioneller vorkommen, wie mit dem Mikro.
Yes, yes. Ja, cool. Wir können vielleicht noch, jetzt sind wir schon über eine Stunde, wir können vielleicht noch, du hast schon gesagt, wir wollen den Uli besuchen.
Mhm.
Da können wir noch nichts Konkretes versprechen, wann das rauskommt. Da müssen wir erstmal noch schauen, wann wir da hinfahren können und so weiter, wie das genau aussieht. Aber generell können wir, glaube ich, schon mal sagen, wir haben jetzt vor, ab jetzt zumindest schon mal wieder alle 2 Wochen eine Folge rauszubringen, bis dann irgendwann wieder losgeht. Und wir haben einige Themen und Geschichten im Kopf, was wir noch so machen wollen, an klassischen Podcasts, vielleicht auch ein paar Videogeschichten mehr. Es wird vielleicht auch von unserer Aufnahme jetzt gerade noch ein paar Aufnahmen geben. Wir werden von der Kamera begleitet. Und trotzdem können wir vielleicht sagen, wenn ihr da draußen Themen habt, Fragen oder so weiter, dann haben wir jetzt noch umso mehr Zeit als während der laufenden Saison, um uns da alle möglichen anzunehmen. Also drum meldet euch sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns erreichen unter Instagram. Das muss ich sagen, bei meinem Social-Media-Verzicht. Ich habe 1-2 Mal gespickt über den Scherbens-Account, was denn so passiert. Gerade weil ja sich auch halt doch viele deiner Zunft, Vinzenz, nur über Social-Media mitteilen. Zum Beispiel die Geschichte mit Tara Garethy Mouts, das findest du halt wirklich nur auf ihrem Instagram-Profil, da ihr Statement zu.
Ja.
Aber da könnt ihr uns erreichen, @she.happens.pod. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an wintersport@m945.de. Und ich würde sagen, jetzt sitzen wir schon so lange hier unterm Dach mit wunderschönem Ausblick nach draußen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen raus, oder?
Yes.
Die Coco noch endgültig davon überzeugen, dass Oberstdorf
das gelobte Land ist, oder?
Ja.
Ich bin noch nicht ganz überzeugt.
Nein, aber was fehlt dir noch? Was brauchst du noch?
Ist halt anders hier in Garmisch. Das kannst du gar nicht vergleichen.
Ach so.
Ist halt einfach alles ein bisschen schöner.
Das würde ich jetzt noch nicht so unterzeichnen.
Ich glaube, das diskutieren wir dann off-air aus. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, es war mir ein großes Vergnügen.
Sehr nice.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut.
Ciao.
Ciao. She happens.